Liberty sees me, it stands by me, and celebrates me for who I am.
When I come into the office, I feel that I belong here.
I don't have to be corporate America Gabby. I can just bring Gabby to work.
Reach your potential and find a job you love at Liberty Mutual. We offer development training, rich benefits, and a culture that lets you bring your whole self to work so you can pursue your tomorrow today. Ready to consider a career at Liberty Mutual? Find out how at libertymutualcareers.com.
Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Und es ist der perfekte Zeitpunkt, gerade über Beachvolleyball zu sprechen, denn das olympische Rennen, gerade bei den deutschen Damen, ist so offen wie noch nie in diesem Olympiazyklus. Auch bei anderen Nationen gibt es viele spannende Rennen und das wollen wir uns ganz genau angucken. Und das machen wir jetzt, und zwar mit Sebastian Fuchs. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo, herzlich willkommen, Sebastian Fuchs. Wie geht's dir?
Hallo, danke für die Einladung, Max Behlen. Mir geht's hervorragend, möchte ich meinen. Und wie ist es bei dir?
Das freut mich richtig. Bei mir ist es ähnlich gut. Mir geht's auch gut. Ich freue mich richtig. Wir haben uns jetzt so lange nicht, unterhalten haben wir schon, aber nicht on air zumindest. Nicht über diese Themen. Jetzt können wir uns endlich mit Beachvolleyball auseinandersetzen.
Endlich mal wieder.
Das ist doch mega. Ja, wirklich. Ey, da freue ich mich richtig drüber. Weil wir sind jetzt wirklich an der Stelle, also ich war jetzt länger in Portugal im Beachcamp und vorher noch im Urlaub, deswegen kam da jetzt nicht so viel gerade, aber wir sind jetzt an einer Stelle, in der wir wieder einsteigen, wo es, also wir sind jetzt am spannendsten Punkt dieses ganzen olympischen Rennen bisher, deswegen können wir da, haben wir richtig viel Stoff heute.
Ich habe jetzt auch in den sozialen sozialen Netzwerken natürlich heute überall meines 100 Days to go gesehen, also ja. Auch die Tage sind gezählt quasi an den und die olympische Flagge wurde gestern entfacht, ne? Aber ich habe gesehen, normalerweise wird das über so einen Spiegel und dann mit der Sonne, also durch Sonnenenergie sozusagen gemacht.
Ja.
Das konnte jetzt nicht gemacht werden, weil es zu windig war.
Scheiße, das heißt, und wie haben sie es gemacht?
Ah, da haben die irgendwie so was.
Feuerzeug.
Feuerzeug. Gutes.
Big Feuerzeug.
Wollte ich gerade sagen, das gute alte Big Feuerzeug mit den olympischen Ringen drauf und haben das Ding angefackelt da. Aber nee, das nimmt richtig Fahrt auf jetzt. Das ist gut zu sehen. Aber generell, ne, also ich meine, klar, wir sind hier, oder es ist hier ein Volleyball-Podcast, aber auch so. Gestern nur gesehen, dass ja die deutschen Basketballer gegen die Amerikaner direkt in der Gruppenphase spielen und sowas. Also die ja da, also da, bei der WM überragend die Amis geschlagen haben, die deutschen Jungs. Also das ist es kommt langsam auf. Die ganzen Leute aus dem Freundeskreis, die jetzt anfangen, ihre Trips zu planen nach Paris und sowas, das ist nice. Ist nice.
Ja, ist richtig geil. Da bieten sich die ganzen Storylines schon an, irgendwie, die jetzt alle losgehen. Jetzt werden da die ganzen Klamotten anprobiert, dann ist da ein Skandal. USA, sind die Klamotten zu kurz. Aber das ist irgendwie mal wieder ganz nett, sich einfach immer mit sowas auseinanderzusetzen, finde ich. Die Handballerinnen, die Deutschen qualifizieren sich und sowas und solche Nachrichten hört man doch eigentlich ganz gerne im Vergleich zu dem, was sonst so rumgeistert momentan in der Welt. Das ist ganz, ja, nimmt das alles, erleichtert das alles ein bisschen. Wir wollen natürlich viel über Olympia sprechen. Wir können vielleicht, weil es jetzt auch gerade so aktuell ist, als erstes über ein Team sprechen, was jetzt wahrscheinlich nicht bei Olympia unbedingt dabei ist, aber trotzdem gerade einen absoluten Knaller rausgehauen hat, nämlich Lukas Feschner und Sven Winter, die einfach ein absolutes Wahnsinnsturnier hingelegt haben. Gerade unten am Ende einen zweiten Platz holen mit einer knappen Tiebreak-Niederlage. Und sich einfach, ja, also das hat man richtig gesehen, unfassbar doll darüber gefreut haben. Also so über, also ich glaube, wahrscheinlich haben sich beide noch nie so über eine Silbermedaille gefreut irgendwo, sondern da hat sich die harte Arbeit und auch das, was sie halt, die Entscheidung, die sie getroffen haben, wo sie ja schon ein Risiko eingegangen sind, sich von ihren Partnern zu trennen, die auch dabei so ein bisschen zu verletzen, links liegen zu lassen, hat sich jetzt mit diesem Erfolg schon mal für die gelohnt, denkt man. Hast du das verfolgt, was die beiden da angestellt haben?
Ich habe mir auf jeden Fall einige Ausschnitte angeguckt der Spiele, habe das Ganze auf deren Kanälen verfolgt. Das finde ich ja, hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich es mega nice finde mittlerweile, dass da echt so viel möglich ist über Social Media. Und dann im Nachhinein YouTube und Volleyball oder ja Volleyball World, die bieten ja auch immer die die Recaps an und so. Also da habe ich reingeschaut und fand es auch richtig, richtig cool zu sehen. Und genau, was du meinst mit der Entscheidung, die sie damals getroffen haben, nach den deutschen Meisterschaften in Timmendorf, ihre angestammten Partner zu verlassen und diesen Schritt zu wagen, zwei ja sehr spielfähige, technisch versierte Spieler da sich zusammenzutun und den Splitblock oder die geteilte Blockrolle sozusagen da nochmal auszuprobieren, zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall richtig cool und der Plan scheint aufzugehen. Ich bin gespannt, ob irgendwann die ganze Story rauskommt, wie lange die das Commitment sich sozusagen committed haben, ob sie gesagt haben, die wollen sich jetzt eine gute Ausgangsposition bringen, um dann im kommenden Jahr dann perspektivisch noch einen Blockspieler dann abzugreifen oder ob sie wirklich sagen, sie fahren Samoilov Smedins oder Herrera Gavira Modell und spielen den Wechsel im Block. Also das ist cool zu sehen, aber hat echt, ich war nicht immer ein Fan, aber muss sagen, dass die Spielanlage mir echt richtig gut gefallen hat und dass das auch schön war zum Anschauen. Also es war nicht so, dass
man da. Die haben auch einfach richtig guten Beachvolleyball gespielt, das stimmt, ja. Und vor allem jetzt auch so sehr schnell, finde ich, einfach ihr Spiel gefunden. Und man muss ja sagen, das hat jetzt alles geklappt. Also die haben mit einem unfassbar hohen Aufschlagdruck von Lukas, also vor allem von Lukas, da agiert. Der hat die Dinger getroffen und hat die rüber gesenzt. Und das hat dann auch, selbst im Halbfinale, wenn man sich das anguckt, da wirklich Evandro und Arthur da zur Verzweiflung gebracht, weil die eben seltenst die guten Angriffssituationen hatten. Und gleichzeitig halt einfach bockstarkes Sideout gespielt und dann haben sie Evandro noch so richtig zur Verzweiflung gebracht, weil sie halt das Sprungzuspiel und die zweiten Bälle fest in ihr Repertoire mit aufgenommen haben, was ja alle diese Teams, die du gerade eben genannt hast, auch ausgezeichnet hat, dass sie das auch gemacht haben und jetzt nicht den Standardstiefel, aber ich finde das schon erstaunlich, wie schnell jetzt Sven und Lukas das gefunden haben für sich und das auch erfolgreich gerade machen, ja? Also die Entscheidung, die sie da das ganze Turnier über getroffen haben, die waren oft richtig und haben sich das so zurechtgelegt, dass sie dann die Spiele gewinnen konnten.
Ja, und dann teilweise einfach auch echt Highlight-Maschine Lukas Fretschner, was halt aus so einem schnellen Unterarm an Winkel dann noch da ballert, das war schon teilweise
richtig krass. Da sind auch so ein paar coolen dabei gewesen. Ja, das war richtig toll. Also wirklich ganz normale Punkte. Also wirklich, es steht keine Ahnung, 8-8. Und Lukas fetzt da dringend die Dinger rein, wo ich wirklich teilweise aufgestanden bin, aufgesprungen bin.
Wo kam der denn jetzt her, so nach dem Motto?
Ja, wirklich, so völlig, also komplett aus dem Nichts auf einmal. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Das fand ich auch sehr schön.
Jedes Mal knapp, ne, durch einen Tiebreak und so. Also eigentlich viele Spiele über drei gewonnen und dann einfach durchgekämpft.
Das fand ich auch sehr schön zu sehen und das habe ich bei Lukas lange nicht mehr gesehen. Ich glaube echt fast das letzte Mal, als er mit Markus Böckermann damals Timmendorf gespielt hat. Das ist schon ein Weilchen her. Aber dass er so seine physischen Stärken auch ausspielen konnte, weil das Zuspiel halt einfach von Sven in vielen Fällen gut stand und der dann da wirklich sauber gerade ausspringen konnte und oben dann schnelle Lösungen suchen und dann ja auch an einem Theo Brunner oder sowas da dann ja einfach viele Optionen hat und dann sich, wie du sagst, häufig richtig entschieden hat und genau dieser Eindruck, den du auch hast, also dass er von der Grundlinie einfach, also da von der Baseline.
Ja, auf jeden Fall, das war richtig krass zu sehen. Ich fand das auch, dass es offensichtlich war, dass sie es so ein bisschen aufgeteilt haben, wer jetzt da die Last trägt, den Aufschlagdruck zu machen, also Lukas hatte da freie Bahn, Sven hat sich da ein bisschen zurückgehalten. Sven hat dann auch hat im Block auch vielleicht ein bisschen mehr angepackt. Das hängt jetzt nicht zusammen unbedingt, aber die haben da schon ihre Rollen gefunden und die Highlight Plays dann eher tatsächlich mit Lukas an der Grundlinie und Sven vorne und dann auch mit Lukas in der Defense, der hat dann auch ein paar mehr Highlights ausgepackt. Da haben wir dann auch einige gesehen. Das ist einfach geil zu sehen. Also es war richtig, hat richtig Spaß gemacht, wie die Jungs auch sich abgefeiert haben die ganze Zeit für jeden Punkt. Hat Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, ich habe es nur auf Instagram so kurz gesehen, das Viertelfinale gegen Evans Buddinger, da hatten die einfach eine dicke Lebensmittelvergiftung, die beiden Amerikaner. Am Tag selber, also haben sie da Instagram gepostet, am Tag selber beide noch gekotzt und dann hinterher noch eine Infusion bekommen und so. Heißt jetzt nicht, dass Lukas und Sven das nicht auch so gewonnen hätten, aber das Spiel habe ich dann auch nicht gesehen, das war ja auch irgendwie in der Nacht und dann war ich aber morgen schon so überrascht, ach krass, okay, wirklich Halbfinale. Das hat dazu beigetragen sicherlich, aber trotzdem einfach richtig geiler Erfolg für die beiden. Sind Nichtsdestotrotz war halt abgeschlagen im Rennen um olympische Plätze, nehmen einfach nicht teil an diesem Rennen.
Ich meine, Deutschland bringt da ja schon dann für die nächste Runde im Continental Cup ein starkes Team an den Start. Also das ist natürlich schön zu sehen, dass die beiden jetzt Fahrt aufnehmen und da dann in Hamburg zu Hause sozusagen um den Continental Spot, um die nächste Runde im Continental Spot spielen können. Ich glaube, ausgespielt wird das Ganze in Lettland dann, ne?
Ich glaube auch. Ich wollte das nächste Mal besprechen quasi, damit wir können wir einmal einen richtigen Rundumschlag machen, wie das ganze System da funktioniert, wo die Turniere sind, wer da die größten Chancen hat, weil da gibt's auch halt auf den anderen Kontinenten ordentlich interessante Rennen. Aber das ist jetzt nicht so weit vorbereitet, dass wir das jetzt besprechen können. Aber was stimmt, ist, dass ja im Mai einfach in Hamburg eine der Vorrunden stattfindet, dass Elas Wickler dann noch mitspielen dürfen, weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht qualifiziert sind offiziell, weil die Deadline eben erst im Juni ist. Das ist auch klar. Und dann wurde ja heute auch dann bekannt, ich glaube, es war heute bekannt gegeben, dass Lukas und Sven dann quasi Team Nummer 2 sind und die dann da als Vierer-Team auftreten. Und was auch so ist, was man wissen muss, dass die dieses Turnier auch gewinnen müssen, dann da vor Ort, um dann in die nächste Runde zu kommen. Also da gibt es keine Geschenke.
Cool, aber vor heimischem Publikum und in dem Setting, das werden auch wieder, ich glaube, echt so zwei Beachvolleyball-Wochen in Hamburg, die richtig knallen, ne? Also da ist dann King and Queen of the Court, das Continental Play, also das wird wieder cool auf dem Heiligen Geistfeld.
Das glaube ich auch, ja, die Arena ist wie letztes Jahr wird die aufgebaut, und das war ja da auch schon ziemlich nice, auch von der Größe her viel los, die Hamburger Community kommt da ja immer zusammen, genau. Da freuen wir uns drauf. Und dann gucken wir uns doch mal, also das wäre eine Chance für Lukas und Sven auch an Olympia teilzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da, also natürlich werden sie das versuchen, ist jetzt aber wahrscheinlich nicht Ziel Nummer 1. Und wie gesagt, über die Rangliste kann man sagen, das wird nichts mehr. Dafür sind da zu viele weiter oben mit noch mehr Punkten. Aber ja, trotzdem, was für ein Erfolg. Und es geht ja auch nicht immer nur alles um die nächsten Olympischen Spiele.
So ist es. Und gut abgeschnitten aus deutscher Sicht, ja auch dort vor Ort dann Carla und Sandra, ne? Also Borger Ittlinger, die da einen vierten Platz wieder mitnehmen, also auch wieder ein Halbfinale gespielt haben, was ja auch richtig, richtig cool ist. Und dann haben wir ja noch ein anderes, eine Podiumsplatzierung ganz oben mit Chris Grüne, ne?
Ja, die haben das Future gewonnen. Tatsächlich, also auch mega geil.
Ja.
Hatten da auch ordentlich knappe Spiele dabei, aber ja, die Futures, sind schwer zu verfolgen, finde ich so ein bisschen, weil man da jetzt auch nicht, also meistens ist Zeitverschiebung so doll, dass man das jetzt nicht alles live mitgucken kann, aber man kriegt ja wirklich über Social Media da ausreichend mit, also ja auch herzlichen Glückwunsch an Chris Grüne. Man kann natürlich nicht immer so richtig einschätzen, was da jetzt vor Ort wirklich für Teams sind.
Ja, das musst du
nicht schmälern, aber so ein World Tour Turnier gewinnen, also egal welches Turnier, musst du erstmal gewinnen. Das ist immer so und es ist auch immer schon ein paar Teams mit der Klasse sind auf jeden Fall immer da, auch wenn jetzt vielleicht da auch ein, zwei Teams rumlaufen, die bei uns eher auf dem Landesverbandsturnier zu finden wären. Soll das nicht schmälern, dass das ein ziemlicher Erfolg ist für die und die haben sich ja ähnlich gefreut wie Sven und Lukas über ihre Silbermedaille. Auf jeden Fall. Alright, dann lass uns doch mal in die tatsächlichen olympischen Rennen reingucken, weil es sind mehrere Races dabei gerade, die einfach super spannend sind. Wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo viele der Teams schon ihre 12 Ergebnisse haben. Also nochmal als Erinnerung, man braucht 12 Teamergebnisse, um sich überhaupt für Olympia zu qualifizieren. Und diese oder von denen, wenn man dann mehr spielt, zählen auch immer nur 12 Ergebnisse in diese Qualifikation rein und die besten 12 aus dem seit dem 1. Januar 2023, die zählt man dann zusammen und dann kommt man da auf eine Punktzahl. Willst du lieber mal ein bisschen bei den Frauen gucken oder bei den Männern erstmal? Was sagst du?
Ich habe vorhin mit den Männern angefangen, also ich habe die Frauen hier auch liegen, also wir können gerne mit den Frauen anfangen. Das ist, da gibt's auf jeden Fall, finde ich zwei ganz spannende Nationen, würde ich das nennen, also aus meiner Sicht sehr spannend. Und ja, also fangen wir mit den Frauen gerne an.
Gucken, ob sich das deckt, welche Nationen wir spannend finden. Was halt auf jeden Fall so ist, wir nehmen jetzt hier gerade am Mittwoch auf und morgen startet ein weiteres Elite 16 Turnier, was eins dieser Rennen groß beeinflussen wird oder vielleicht auch ein anderes. Aber ja, wir kommen nicht drum herum. Die deutschen Frauen, also Borger-Ittlinger, haben zwei Halbfinalplatzierungen gehabt jetzt oder haben da die vierten Plätze gesammelt. Vorher hatten Laura und Luisa eben einen zweiten gemacht und sich da aufs Podium gespielt. Und auf einmal sind diese Teams super eng zusammen. Also die sind so... Ja, 40 Punkte auseinander gerade in der Gesamtpunktzahl. Und auch nicht ultra weit entfernt von Team Müller-Tillmann, die einfach 400 Punkte davor stehen. Also es ist, man kann eigentlich sagen, es ist echt noch ein Rennen zwischen diesen drei Teams gerade. Natürlich haben Müller-Tillmann einen leichten Vorteil und auch jetzt Ludwig Lippmann tatsächlich, weil sie jetzt im Hauptfeld des Elite 16 sind und Müller-Tillmann auch weiterhin in den Hauptfeldern zu finden sein werden. Aber da sind Borger-Ittlinger jetzt gerade nicht dabei. Also sind die in der Quali eigentlich? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt.
Also angereist sind sie auf jeden Fall.
Sind die denn auch da? Können wir mal gucken. Weil, ja, das, was halt diese Punktesituation auch noch interessant macht, ist, dass Ludwig Lippmann eben jetzt noch ein Ergebnis zu 100% einbringen können, was sie halt dann jetzt nicht mehr oder weniger automatisch, sondern jetzt, wenn wir jetzt denken, nach diesem Wochenende auf jeden Fall vor Ittlinger Borger schieben wird. Also jetzt mal unabhängig davon, ob die was für ein Ergebnis die machen, ob Borger Ittlinger das gewinnen oder nicht, also sind in der Quali, sind dabei auf jeden Fall. Da Ludwig Lippmann sich einfach 100% dieser Punkte greifen und Borger Ittlinger schon mal von ihrem Ergebnis 300 Punkte abziehen müssen, weil das ihr schlechtestes Ergebnis ist, was sie ersetzen können nur, ist das schon mal die Ausgangslage, dass Ludwig Lippmann sich da nach vorne schieben werden, vor Borger Ittlinger zumindest.
Was ich an dieser Konstellation, also die habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm, fand ich jetzt auch spannend, auch gerade darum, weil es war irgendwie das letzte Jahr immer klar, so ja, Müller-Tillmann, die werden das schon machen, aber wir haben auf einmal auch wieder die Chance, dass wir zwei Teams aus Deutschland über die Weltrangliste dahin bekommen. Das war ja zu, ich glaube, als wir uns das erste Mal unterhalten haben über Olympia, haben wir es beide als schwierig eingeschätzt und weiß ich nicht genau. Oder ich glaube, wir haben irgendwie zwei Teams da mit reingeschmissen, aber so aus dem Gespräch heraus, genau, ich glaube, das eine Team, das spielt auch gar nicht mehr in der Konstellation.
Das habe ich getippt, glaube ich, das Team.
Aber es ist auf jeden Fall cool zu sehen, weil es ja wirklich wirklich jetzt auch ja ein Jahr lang nicht so gut aussah und wir oder die sich jetzt da so platziert haben, dass sie genau mit vernünftigen Ergebnissen da auf jeden Fall über die Weltrangliste eine gute Rolle spielen und das macht Laune und natürlich aus deutscher Sicht richtig, richtig schön.
Ja, also es ist ja super spannend, dass Müller-Tillmann da einfach auch noch angegriffen werden können, theoretisch. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen hypothetisch, weil Müller-Tillmann können sich auch noch ein Ergebnis komplett verbessern, glaube ich. Das heißt, sie sind dann schon irgendwie da ein bisschen weiter vorne, aber theoretisch, ne, ist das alles sportlich noch machbar. Also auf jeden Fall geht das. Und das hätten wir jetzt vor genau einem Jahr zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass das noch so, obwohl da haben wir es noch, vor dem Rennen haben wir es quasi noch gedacht, dass es irgendwie funktioniert, aber jetzt sind die Chancen schon ziemlich gut, dass da zwei Teams irgendwie hinfahren. Was auch irgendwie spannend ist an dieser ganzen Situation, ist, dass ja auch die eine oder andere Wildcard geflattert ist in der Zwischenzeit. Ich hatte, also in meiner Wahrnehmung waren es mehr. Also ich habe nochmal ein bisschen nachgeguckt. Und Borger-Ittlinger haben eine Wildcard für das Elite 16 Hauptfeld bekommen. Das war in Hamburg. Das war die Ausrichter-Wildcard in Hamburg. Da waren Ludwig Lippmann in der Quali. Und Ludwig Lippmann haben in den zwei Jahren jetzt, also sie haben tatsächlich jetzt während der Olympia-Quali nur eine bekommen in Doha letztes Jahr. Haben sich zweimal, oder also wahrscheinlich sogar mehr, aber haben einige Male die Quali geschafft von den Elite 16s. Das muss man auch, darf man auch nicht vergessen. Also ich hatte so ein bisschen im Kopf, dass sie da häufiger reingeschubst wurden. Aber hatten noch Ende der Saison 22, das darf man nicht vergessen, auch noch eine Hauptfeld-Wildcard. In Kapstadt. Das war auch Teil der ZDF-Doku. Und das weiß ich nicht, wenn ich jetzt Borger-Ittlinger wäre, dann hätte das vielleicht ein bisschen faden Beigeschmack für mich. Also wie gesagt, die haben ja auch eine bekommen, aber das war eine Ausrichter-Wildcard. Und es ist ja ziemlich offensichtlich, dass der Weltverband irgendwie ein Interesse daran hat, Laura und Luisa da auch mit zu unterstützen. Also die haben in Doha und in Kapstadt Wildcards bekommen. Ja, um da irgendwie diesem Team eine kleine Anschubhilfe zu geben. Was ja total verständlich ist aus Sicht des Verbandes. Ne? Das ist ja super attraktiv, Laura da zum Beispiel nochmal bei Olympia zu sehen. Dann das fünfte Mal oder dann das sechste Mal?
Boah.
Fünfte Mal, glaube ich, ne? Ey. Aber also mindestens.
Ja, doch, Peking.
Mindestens das fünfte Mal.
Peking hat sie doch auch schon mit Sarah Gorda gespielt wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, ich habe das letzte Mal war vier. Und jetzt wären das eben das fünfte Mal, denn Luisa als Hallenstar da irgendwie zu pushen, ist klar. Aber es hilft natürlich. Ist ganz nett, wenn man dann auch gerade kurz vor der Olympiasaison dann nochmal so eine kleine Starthilfe bekommt. Auch gerade dann in den Entry-Punkten, die man dann da abgreift. Heißt nicht, dass sie sich das nicht zwischendurch noch verdient haben und einige Male durch die Qualis auch in die Hauptfelder gekämpft. Aber das darf man dabei nicht vergessen. Aber ich finde es trotzdem ganz cool, wie sich dieses Rennen jetzt da entwickelt. Und ich bin total gespannt, wie die da jetzt drauf reagieren. Ob das jetzt den Druck so erhöht, dass da jetzt die Ergebnisse nicht mehr so fallen, wie sie das jetzt gerade gemacht haben. Oder weil es jetzt halt eben doch in greifbare Nähe rückt. Oder ob das jetzt gerade nochmal pusht, wie es das jetzt ja gerade schon getan hat für die.
Also wenn ich mir... Das war ja das, was ich auch schon gesagt habe. Also Laura weiß einfach, wie es geht, ne? Das hat sie bewiesen. Hat auch wahrscheinlich aus den letzten Jahren mit Maggie da gelernt, oder Maggie Korjuch. Also da gab es schon mal eine Spielerin aus der Halle, die dann den Übergang zum Sand gemacht hat. Und also irgendwie wirkt das auf mich. Die beiden wissen oder wissen, was sie tun, fühlen sich gut vorbereitet und schöpfen daraus echt Motivation und Kraft und Stärke. So sieht's nach außen aus. Man weiß nicht, wie es in den beiden aussieht, aber irgendwie würde es passen, wenn's bei denen gut weiterläuft.
Ja.
Weil ich meine. Die sind auch. Die ganzen Täler, durch die du so gehst, ne? Ich meine, die haben ja auch herbe Niederlagen eingesteckt, die an manchen Stellen nicht so weit gekommen, wie sie gerne wollten.
Ja, das Beispiel Kapstadt auch, ja.
Auch Kapstadt, genau. Und ich glaube auch, dann natürlich so eine Niederlage Europameisterschaften war das, glaube ich, Finale, kann das sein?
Wo? Nochmal?
Europameisterschaften.
Ja, Dritter.
Dritter, ja, okay.
Dritter. Sind sie geworden. Ja, Halbfinale, genau. Halbfinale verloren und dann Bronze geholt.
Aber Bronze auch gegen die Schweiz, glaube ich, gegen Verger de Pré-Mäder, glaube ich. Und Halbfinale verloren gegen die andere Schweizerin. Ja, ist auch egal, auf jeden Fall.
Am Ende gewonnen.
Ja, genau. Also auf jeden Fall haben die dahingehend auch Täler durchlebt und sind weitergegangen. Nochmal Trainer gewechselt, nochmal auf der Position versucht nachzusteuern. Sehr professionell das alles angegangen, natürlich auch immer mit dem, entschuldige die Ausdrucksweise, mit dem Spotlight in der Schnauze, also das ist ja. Natürlich, wenn du da dann einfach solche Partner dann natürlich auch hast mit Edeka und so weiter, die dann natürlich auch das dementsprechend pushen und vermarkten, was ja auch mega cool ist, so bekommt man irgendwie den Sport auch in die Breite und das sind echt coole Projekte, die beiden da nebenbei in Anführungszeichen mitgemacht haben und mitmachen und dabei sich trotzdem noch immer irgendwie auf die sportliche Leistung zu konzentrieren und sich da in diese Position zu kämpfen, finde ich einfach richtig cool und das hoffe, gibt den Kraft und ich würde es einfach Laura gönnen nach so einer oder mit so einer geilen Karriere auch sich da doch nochmal diesen Traum zu erfüllen und Luisa dann für die Zukunft da dann jetzt auch einfach mit einem positiven Gefühl aus dieser Nummer rauszugehen und sich dafür die Arbeit der letzten Jahre belohnen, die Entscheidung zu belohnen. Ich meine, eine der besten Diagonalspielerinnen der Welt, also nicht umsonst in
ja.
den ganzen Ligen gespielt, in denen sie gespielt hat. Und das ist, ja, also diesen Schritt dann zu gehen, ist einfach nice.
Aber alles, was du gerade eben gesagt hast mit dem Spotlight, gut, der ist nicht ganz so groß, aber das trifft natürlich alles auch auf Borger Ettlinger zu. Also die sind auch unfassbar am Hustlen, einfach was Carla alles noch nebenbei macht und sich wie engagiert und auch das wie gesagt, da ist auch eine knappe Nummer, deswegen wollen wir jetzt nicht das schon irgendwie das für beendet.
Nein,
ganz gar nicht. Genauso gönnen.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja, ich meine, auch alleine neben Leistungssport ein Studium durchzuziehen, so wie Sandra Psychologie studiert und das, was Carla da macht, die Athleten Deutschland, genau, da zu vertreten und da an so vielen verschiedenen Dingen irgendwie rumzuwerkeln und so viele verschiedene Sachen im Kopf zu bearbeiten und dann noch auf dem Court die Leistung zu bringen, sich da als Team zu finden und auch zusammen dann einen Weg zu gehen mit einem Coach, die Entscheidung ja früh zu treffen, dass sie da mit Fifi, also Fialek, durch die Zeit gehen wollen. Das ist auch eine richtig geile Entscheidung. Man sieht auch, das ist ja auch das Schöne, man sieht ja auch, woran die gearbeitet haben und was deren Spielidee ist. Deswegen ja auch relativ konstant dann die Ergebnisse dann ja mit der dreimal Halbfinale da jetzt dann ja auch zu Buche stehen und immer wieder gegen sehr gute Teams auch sehr gute Spiele dabei. Also unabhängig davon natürlich ist das deswegen ist ja so spannend, dass es ein cooles offenes Rennen ist. Also ich möchte da jetzt nicht Partei ergreifen, weil du kriegst für jede der vier bekommst du irgendwie die Sachen zusammen, warum die Person das jetzt sehr verdient hätte und warum die jetzt alles reingehauen hat. Deswegen.
Also nochmal jetzt, damit wir das einmal hier fest haben und in Zahlen. Also jetzt gerade stehen Müller-Tillmann an 17 des Olympic Rankings. Die haben bereits 12 Ergebnisse, wenn ich das, also das wird in der 12. Übersicht manchmal nicht so gut dargestellt, aber weil ich glaube, sie haben schon 12, aber dabei ist ein Null-Ergebnis dabei. Das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, was das ist, aber sie können das, glaube ich, noch komplett verbessern. Sind also aber auch schon theoretisch eligible für die Olympischen Spiele und zwar mit 6.900 Punkten. Danach kommen Laura und Luisa, die haben noch ein Ergebnis komplett frei, das ist klar, und die haben 6.500 Punkte, also 400 weniger.
Was bekommen sie jetzt für das Elite? Fürs Mitspielen, weißt du das?
Du meinst, wenn sie Letzter werden?
Ja.
Das können wir ja hier gerne mal überprüfen. Das wäre eine gute Information, ne?
Die Punkte habe ich nämlich noch nicht gefunden irgendwo.
Also ich habe jetzt auch. Ja, also was auf jeden Fall jetzt ziemlich auffällt, ist das oder was mir in diesen ganzen Listen immer ordentlich aufgefallen ist, dass die Elites schon so viel höher angesetzt sind als die Challenger. Also man sieht dann die Teams, die Ergebnisse raushauen und richtig krass performen, denkt man. Und dann findet das eben alles nur auf dem Challenger statt, wo ja das Niveau auch ein unfassbar hohes momentan ist, mit unfassbar guten Teams. Und am Ende bringt ihnen das wenig, weil die Teams oben in den Elites sitzen, wenig spielen und nur die Elites machen. Und dann da halt einfach nicht anzugreifen sind fast. Also da wird sich wirklich um die letzten Plätze gekloppt und alle, die da irgendwie oben drin sitzen, die haben ein relativ gutes Leben. Also für den letzten Platz auf dem Elite-Hauptfeld gibt es schon 460 Punkte.
Das heißt damit
das Team.
Okay.
Das ist, ja, aber Müller-Tillmann kriegen die ja auch. Also die gehen vor. Also genau, die sind auf 6.500 und Itlinger-Borger sind direkt dahinter mit 6.460. Die können aber, wie gesagt, sich nur noch schleichend verbessern, weil die schon ihre Ergebnisse voll haben. Das heißt, da fällt dann jedes Mal eins raus und sie verbessern sich immer nur um die Differenz zu ihrem schlechtesten Ergebnis. Und haben eine schlechtere Ausgangssituation einmal deswegen und zweitens, weil sie auch im Entry-Ranking etwas niedriger sind. Wie gesagt, heißt nicht, dass es nicht möglich ist für die, aber die müssen noch mehr performen als die anderen beiden, weil sie weiter hinten sind und weil sie sich nicht so doll verbessern können wie die anderen. Deswegen ist das jetzt gerade der Stand des Races. Theoretisch alle, aber im Bereich der Qualifikation für Olympia, Stand jetzt. Von der Ranglisten weiter her ist es zwar Platz 22, es qualifizieren sich ja 18 Teams, aber da die USA, Brasilien mehrfach vertreten sind oben drin, rutscht das dann immer weiter runter, weil ja nur zwei Teams fahren können pro Land. Also das ist der Stand vom Race. Und Ludwig Lippmann haben übrigens auch noch ein 220er Ergebnis drin, was sie auch noch streichen können. Das heißt, die Situation wird sogar noch besser. Da wird noch ein Ergebnis sich mehr verbessern als bei den anderen. So der Stand. Was war das zweite Race, was du noch auf dem Schirm hattest?
Boah, ich finde, ich mache eins, du machst eins. Ja? Also für mich ist also offensichtlich.
Ich habe noch zwei, ja.
Ich habe auch noch zwei. Eins ist ziemlich offensichtlich, das ist die Schweiz.
Ja.
Wo jetzt am Wochenende auch eine Goldmedaille dabei war. Und der Philipp Gabatula als, ich weiß nicht, ob als Trainer, aber wahrscheinlich als Trainer, damit Zoe Verger-Depré und Esme Böckner das ganz oben am Podium gelandet ist und damit die beiden auch an der großen Schwester von Zoe, nämlich Anouk Verger-Depré, vorbeigezogen sind in der Rangliste und damit das zweite Team für die Schweiz sind, das zurzeit die olympischen Ringe vor dem Namen hat.
Ja.
Also, aber wirklich auch haarscharf, ne? Also irgendwie
ja.
um 80 Punkte dahinter. Ja,
jetzt grad.
Nee, gar nicht.
Jetzt haben wir ja, 100,
genau.
220.
Sorry, bin verrutscht, ja, genau.
Aber trotzdem ist das absolut krass. Also die hatten schon sich schon mehrfach jetzt abgelöst und immer die Plätze getauscht. Und jetzt haben einfach Esme und Zoe da eben diese Goldmedaille auf dem Challenge gewonnen. Und das Race nochmal ganz, ganz anders geöffnet.
Ja.
Also unfassbar, was die sich da jetzt gerade bieten. Ich weiß nicht, sie haben wahrscheinlich schon drüber geredet, aber das wäre bei uns am Tisch für mich auf jeden Fall ein schwieriges Thema. die gegenseitig die Olympiaplätze wegschnappst, weil Hüberli-Brunner sind schon, ja, die sind auch nicht mega weit weg, aber die können noch ein Ergebnis ganz einbringen, zum Beispiel. Und haben deswegen auch wieder eine bessere Ausgangssituation. Und also theoretisch sind die da auch noch mit denkbar. Die sind nochmal 200 Punkte weiter vorne, also haben wir so 200er Schritte. Trotzdem kann man da wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Verger-Depres das da ziemlich unter sich ausmachen.
Das ist schon auch echt, echt, echt eine krasse Nummer, ey.
Ja, das ist richtig heftig. Vor allem jetzt sind die aber beide nicht dabei, tatsächlich die Schweizer Teams bei dem Elite 16. In Mexiko sind die nicht da. Spannend. Da sind Hüberli-Brunner, sind überhaupt Feld, können sich da frei Free Points abgreifen.
Ja.
Und sonst nicht. Und ich sehe auch gerade, dass hier bei dem Damen-Turnier auch schon die Freilose.
Zwei Stück, ne?
Ja, Borger Ettlinger haben auf jeden Fall schon mal die erste Runde hinter sich. Und die anderen Spiele starten jetzt gerade, während wir aufnehmen. Also.
Bei den Männern ist auch ein Freilos drin.
Ja, wie kann das sein?
Weiß ich gar nicht.
Auch antreten können.
Sagte Moritz Hauschild vorhin auch.
ja, das ist auf jeden Fall ein geiles Rennen und unfassbar, wie die sich da jetzt auch zum Endspurt hin battlen und sich da keinen Zentimeter geben. Aber auch das wahrscheinlich, also ich hoffe, sie gehen damit gesund. Also es wirkt so, als würden sie mit einem gesunden Ehrgeiz das einfach machen und am Ende gewinnt eben die Schwester und das Team, das sich jetzt hier besser angestellt hat.
Aber
und natürlich ist Joannas Verletzung auch noch mit in den Köpfen.
Natürlich.
Die ja da auch bei der EM war, die du eben besprochen hattest, ne? War das bei der EM?
Ja. Nee, es war bei der WM. In Rom.
Ah, es war bei der WM.
Ja.
Aber es war trotzdem gegen Deutschland, oder?
Es war gegen Deutschland.
Ja.
Gegen Müller-Tillmann.
Genau. Genau, deswegen, die da natürlich noch immer nicht auf dem Level, wie es vielleicht vorher war.
Wow, das weiß ich gar nicht. Also
überraschend, aber.
Die Verletzung ist jetzt ja
findest schon, du das wie so spät?
Ich habe das jetzt nicht so ganz ganz intensiv verfolgt, muss ich sagen, jetzt danach, aber also allein zeitlich gesehen, ja, ist sie da ja so gut beraten und Profi, also das ist.
Du kennst dich doch mit Schulterverletzung aus und ich habe das auch schon zweimal jetzt erlebt, dass das einfach das ist irgendwie im Kopf oder nicht. Also das hast du bei den Bewegungen, man ist da eventuell vorsichtig. Natürlich ist sie dann so weit Profi, dass es vielleicht dann so rausgearbeitet wird, aber es kann dich schon wieder mal betreffen, wenn du halt dann überlegst, es geht jetzt da um Kleinigkeiten, um einzelne Punkte, um die paar Zentimeter Präzision.
Ich weiß, dass ich damals, ich hatte meine Schulterverletzung ist ja auch schon ein bisschen her, 2016, hatte die OP auch 2016 und bin 2017 in die Saison gestartet. Und ich hatte zu Beginn der Saison hatte ich eine blöde, also wirklich auch erstes Turnier, zweites Spiel oder so, hatte ich eine blöde Situation, wo ich ein Drückduell am Netz hatte und ich das Gefühl hatte, es hätte in meiner Schulter damals geknackt in der operierten Schulter. Ja. So, und das war komisch, aber sonst hatte ich, habe ich da überhaupt keinen nichts gehabt. Ich habe das Vertrauen, ich hatte das Vertrauen zu meinem oder zum medizinischen Team. ich wusste, dass ich habe damals richtig hart gebuckelt dafür, um wieder zurückzukommen, und da hatte ich vollstes Vertrauen, also dass ich das Vertrauen in meinen Körper verloren habe, das fing dann später an, spätestens als ich mit dir dann in der Halle Volleyball gespielt habe, dann für ein Spiel wenigstens, also nee, das kam später, und jetzt heute ist es natürlich was ganz anderes, weil mir das Ding halt 4-5 Mal noch rausgeflogen ist, aber ich glaube eigentlich, also ich habe wie gesagt mit ihr nicht gesprochen, aber bei mir war es damals so, dass ich in der Saison zumindest damit überhaupt keine Probleme hatte und auch bis zur nächsten Verletzung damit keine Probleme hatte. Also es war jetzt nicht die ganze Zeit im Kopf drin.
Ja, okay. Dann sind die anderen vielleicht einfach besser. Das kann ja so oder so sein. Wir könnten nicht reingucken.
Ja.
Aber natürlich, ich weiß nicht, wer es jetzt gesehen hat, Zoe und Esme sind auf einem Level gerade, was sie sich lange hart erarbeitet haben und was richtig auch Spaß macht zuzugucken, weil sie sich da genau ihr Nest so gemacht haben und genau ihr Spiel machen. Wie gesagt, sich da, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, durch jede Quali und jedes One-Two, oder One ist ja auf der World Tour dann nur, jedes überall hingeflogen sind, alle Spiele, die sie Wettkampfpferde geholt haben, und das zahlt sich jetzt offensichtlich aus.
Das wollte ich noch, den Punkt wollte ich auch noch machen, wenn man sich einfach anschaut, wie viel Turniere die halt einbringen, ne? 17 und 18 Turniere, das ist so klar in dem Bereich so einige Teams aus Brasilien bringen das auch ein, sind sowieso immer viel SpielerInnen, aber sonst ist das, sind das immer so, also schon mal so locker, so wahrscheinlich so 3-4 Turniere im Schnitt mehr, als die anderen gespielt haben. Also.
So ist es. Also das ein weiteres Rennen, was wir gespannt verfolgen werden. Und das Letzte, was ich jetzt noch auf dem Zettel hatte, war Platz 2 von Kanada,
hey, geil.
Der sich auftut. Hast du das auch auf dem Schirm?
Ja, genau, das habe ich auch aufgeschrieben.
Ja, viel mehr gibt's ja auch einfach nicht. So, also es gibt noch ein paar Teams, die so reinschauen von hinten, die so gucken, ob sie noch Plätze abgreifen. Aber an sich sind vorne so viele Teams drin, die noch Chancen haben, dass da jetzt von hinten keiner mehr so richtig drückt.
Ja.
Vielleicht für den letzten Platz, so ob es jetzt Thailand wird oder Spanien oder irgendwie sowas. Oder eben Kanada. Also es geht um Pavin McBain und um Bensley Bukovic.
Ja.
Bensley Bukovic hatten sich ja dann relativ spät zusammengetan. Vorher waren es ja dann Pavin Vukovic hatten, nee, Moment, ich weiß nicht, wie sie jetzt angefangen hatten, aber auf jeden Fall haben sie sich sehr spät dafür committed, nochmal jetzt das anzugehen, das Ganze, und die kommen und die haben jetzt auch ihre Ergebnisse gemacht. Man muss auch sagen, Pavin McBain haben auch ihre Ergebnisse gemacht, also haben da ähnlich sich in die Halbfinals gespielt jetzt gerade. Aber Bensley Bukovic dann auch im Finale dann gewesen und kämpfen da gerade miteinander so ein bisschen, aber müssen sich auch noch beide so ein bisschen verbessern, um noch reinzurutschen auf die Plätze. Das wird auch nicht leicht, also aber gerade so wie die jetzt auch performen und dann da bei den Challengern in Südamerika gerade sich einfach souverän in die Halbfinals spielen, da gibt es ja auch nochmal so einen ordentlichen Zweikampf.
Ja. Vor allem auch so einfach die Vukovic, ich habe auch Fotos jetzt von der gesehen, ist einfach eine kranke Athletin, also
eine Maschine,
eine richtige Maschine. Bensley, ich weiß nicht, ob das eine Babypause bei der auch war, auf jeden Fall war die ja auch jetzt so 2-3 Jahre raus, aber war auch immer eine wirklich gute Abwehrspielerin und viel gearbeitet. Die habe ich damals in den Trainingslagern in LA mal kennengelernt, die war auf jeden Fall immer richtig gut drauf, macht Spaß, der zuzugucken. Die sieht auch so aus, als würde es ihr wieder Spaß machen. Das war eine Zeit lang, glaube ich, weniger so. Sie hat ja mit der Pavin gespielt, ne? Oder war das nicht so?
Haben alle schon einmal mit zusammen gespielt.
Ja, genau, haben alle schon mal. Aber und bei der Pavin ist halt einfach, ja, die ist so groß wie ich, lass mich lügen. Nicht ganz, aber genau, das sieht bei der immer so ein bisschen aus, als würde es ihr halt nicht so richtig viel Spaß machen, teilweise ein bisschen steif, aber die macht das wirklich gut und mit ihrer linken Klebe da auf jeden Fall richtig gut gezockt die letzten Jahre. Die kam ja auch aus der Halle, ist ja auch eine, die aus der Halle kam, da wirklich auch richtig, richtig hochdotierte Verträge unterschrieben hatte und auch in Japan gespielt oder sowas und genau dann den Schritt in den Sand gemacht. Also ja, das ist wirklich, lustigerweise hatte ich mir auch genau die drei rausgeschrieben, und hatte mir also die beiden Battles plus Deutschland und hatte mir dann halt auch nur rausgeschrieben, dass ja Melissa Brandy halt, wenn wir bei Kanada gerade sind, denen fehlt noch ein Turnier, was sie einbringen können bis zur 12. Deswegen haben die Ringe noch nicht vorne. Das heißt, auch unten fällt dann natürlich wieder ein Team raus, was da jetzt noch die Ringe vorher hat. Das ist dann stand jetzt, dass die Spanierin. Und ja, sonst fand ich's, wenn man sich die Rangliste halt so anschaut, trotzdem echt spannend zu sehen, wie viele Brasilianerinnen da dann oben echt rumspringen, ne? Also Wahnsinn, was da an.
Ja, das ist absolut krass. Also da ist auch das Rennen ja längst entschieden. Also ist völlig offensichtlich, sowohl bei USA als auch bei Brasilien sind einfach, die dann nehmen halt die ersten vier Plätze der Weltrangliste ein und dann da mischt sich auch keiner mehr von den anderen ein. Gerade ganz kurz nochmal als Nachtrag, also Sarah Pavin und Sophie Bukovic hatten die Saison, die Olympia-Quali auch zusammen gestartet.
Ja, genau.
Haben da schon drei Turniere gespielt. Und aber ich habe doch gerade erzählt, dass Pavin und McBain irgendwie gerade einen Finalauftritt hatten, oder nicht?
Halbfinale dazu gesagt.
Finde ich. Ja. Finde ich jetzt aber in den Listen nicht. Vielleicht habe ich mich da jetzt einfach komplett vertan. Also wenn das so ist, dann tut es mir leid. Ich hatte aber im Kopf, dass sie da irgendwie gerade oder waren es einfach die vom letzten Jahr? Da gab es nochmal ein Podium von Pavin und McBain. Nichtsdestotrotz sind die auf jeden Fall vor den anderen und die anderen sind im Kommen. und die liefern sich ein Battle mit den vorherigen Partnerinnen. Ja, und dass da die USA und Brasilien oben gerade ja alles aufmischen und sich deswegen auch alles nach unten verschiebt, ist auch krass. Ja, und das ist auch schade für natürlich den brasilianische Teams, keine Ahnung, Agatha, Rebecca oder so.
Wahnsinn.
Die einfach keine Chance haben, weil ihre Landsfrauen zu gut sind und einfach zu dominant.
Ja.
So ist das gerade. Was ja auch übrigens spannend ist, dass Placette Richard sich so schon auch also relativ gefestigt da haben, also das ist jetzt noch nicht alles andere als safe, aber sich da so oben reingespielt haben, dass man längst darüber redet, wer denn jetzt die Wildcard bekommen sollte. Also es ist relativ offensichtlich, das gibt ja nur ein Team, zwei von Frankreich, aber dass es jetzt nicht so ist, dass man sich darauf verlässt, sondern die haben wirklich alles reingelegt und sind auf einem guten Weg, sich auch über die Punkte zu qualifizieren.
Ist auch richtig cool.
Die sind da zwischen der deutschen Schere irgendwo da, zwischen Müller Tillmann und Ludwig Lippmann halten die sich auf.
Ja.
Aber ja, das ist auch ähnlich. Wir haben die schon oft in einem Atemzug mit Esme und Zoe zum Beispiel genannt, dass sie einfach überall hingefahren sind, richtig gehasselt haben, viel trainiert. Und das zahlt sich aus.
Ja, sehr nice. Ja, klar, mit so einer Möglichkeit, Olympische Spiele im eigenen Land. Ja, das ist schön zu sehen, wenn der Plan am Ende aufgeht, ja.
Ja, total. Was ich jetzt noch, also wir wollen auf jeden Fall nächstes Mal, ja, wir gehen mal zu den Männern einfach. Würde ich sagen. Dann komme ich noch auf ein, zwei spannende Sachen. Aber bei den Männern gibt es eben auch Races, die sich öffnen. Es ist, bei den Frauen ist ein bisschen mehr Feuer drin jetzt gerade, muss man sagen. Also das ist ein bisschen spannender alles. Bei den Männern wird es eher spannender, was die letzten Plätze so angeht, aber die innernationalen Rennen, die sind jetzt eigentlich nicht vorhanden, außer eins.
Welches hast du?
Das ist bei den US-Amerikanern.
Die habe ich mir auch aufgeschrieben auf jeden Fall. Ich habe mir noch ein zweites aufgeschrieben.
Hast du noch ein zweites Rennen? Okay, dann lass uns erstmal USA, dann gucken wir gleich mal. Was ich jetzt auch gerade nochmal sehe, wir haben uns so lange nicht gesehen, wir haben ja gar nicht über Anders Mulls Verletzung geredet.
Stimmt.
Der sich einfach da den Knöchel also gebrochen, Fuß. Klingt hart, aber da gab es auf jeden Fall, ja, Fuß gebrochen hat.
Ja.
Oder zumindest ein irgendwas so halbwegs gebrochen. Fuß ist jetzt nicht durchgebrochen, aber immer noch im Gips läuft gerade. Und auf Krücken. Und die haben eben Glück, dass sie da an 1 sind. Aber die müssen auch noch ein Turnier spielen vor, oder? Haben sie noch einen?
Also hier stehen sie drinnen als.
Nee, die haben schon 12, ne? Ja.
Ja.
Ja. und dann können sie zu Olympia wiederkommen. Aber das könnte wieder so eine Verletzungs-Comeback-Geschichte von Anders werden, so wie es schon so oft in seinem Leben, wo er dann da noch stärker zurückkommt von seinen Verletzungen. Aber natürlich maximal unglücklich. Dann Anfang des Olympiajahres das zu haben.
Das stimmt, das wünschst du dir nicht. Aber er geht damit ja auch mehr positiv um, hat er, glaube ich, auch richtig guten Support, ja. Beste Beratung, und ja, ist gut zu sehen, dass der sich davon nicht kleinkriegen lässt. Das ist, gehört dazu. Ja. Und man muss es ja auch einfach so sagen, Verletzungen gehören zum Leistungssport dazu. Und dann gibt's einen Reha-Plan, und solange das jetzt nichts ist, was irgendwie irreparabel ist, ist das gut, und der wird seinen Weg machen, ja.
Der kennt das auch einfach schon, diesen ganzen Prozess hat er mehrfach jetzt durchlaufen mit verschiedenen Sachen und dann Erfolgen auch danach. Deswegen findet man dann auch irgendwann seinen Umgang.
Ja.
USA, wir hatten jetzt gerade, wir haben es schon erwähnt, Brunner Crab haben das Turnier gewonnen, gerade das Challenge-Event, und haben sich damit einfach an 1 geschoben von den US-amerikanischen Teams.
Ja.
Auch etwas natürlich irreführend, weil Patain Benish, wie so viele Elite-Teams, sich zurücklehnen ein bisschen, ganz genau die Saison so geplant haben, dass sie dann mit den Elite 16, die dieses Jahr noch stattfinden, auf ihre 12 Turniere kommen. Oder dann auch 13 oder 14, und deswegen noch ein bisschen weiter hinten sind. Das heißt, Patain Benish sind jetzt nicht unbedingt von Brunner Crab noch zu attackieren, weil die eben noch 3 Ergebnisse offen haben. Also die können da noch ordentlich stapeln, sind bei den Elite 16 drin, deswegen kann man die da rausnehmen. Aber Brunner Crab haben einen großen Schritt gemacht vor Evans Budinger, die jetzt da ein bisschen abgeschlagen sind. Aber auch wieder so im Bereich 500 Punkte, ne?
Mhm.
Also 480 Punkte auseinander. Sowas in die Richtung. Und genau, das ist, könnte auf jeden Fall nochmal spannend werden, aber wenn Brunner Crab halt einfach dann so ein Turnier an sich reißen, Evans Budinger natürlich auch Viertelfinale spielen und dann da eine Lebensmittelvergiftung haben, dann bringt das natürlich auch nochmal ein bisschen schärfer rein. Aber das ist das Spannendste, was da jetzt gerade abgeht. Du hast natürlich vielleicht noch, jetzt habe ich es eben auch gerade gesehen, noch die Holländer mit drin.
Genau.
Die hatten wir schon mal geredet.
Ja.
Aber das bleibt natürlich spannend, aber da sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie sich, also Bummens de Groot haben eben 8 Ergebnisse erst,
ja.
Spielen jetzt noch so ein bisschen, sind in der Entry-Liste sehr weit oben, und ich kann mir nicht vorstellen, wie Immers van der Velde sich da noch retten können. Also es sieht jetzt gerade auf der Liste natürlich anders aus, aber wenn man bedenkt, was die jetzt spielen können, was die für Punkte sich greifen können, dann sind Immers van der Velde da, glaube ich, auf einem schlechten Weg, weil Brouwer-Muessen dann doch wieder zu weit vorne sind.
Ja.
Die sich da eben auch wie diese anderen Elite 16 Teams vorne gesetzt haben, und einfach durch diesen steten Punktezufluss, wenn man da mal 9., 5. oder mal ins Halbfinale kommt auf dem Elite 16, dann bist du eben da unangreifbar auf den vorderen Olympiaplätzen.
Genau, aber zumindest ist es noch so, dass Bermans de Groot und Immers van der Velde da noch die größten Berührungspunkte haben und auch von den Nationen, die dann da erscheinen, irgendwo am vakantesten dieser Spot ist, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Was man ja sagen muss.
Einfach letztens habe ich noch gesehen, dass einfach noch Warenhaus Luin hier auf einmal aufgetaucht sind.
Ja, stimmt.
Bei einem von den Challengers sind auf einmal im Viertelfinale und ganz knapp verloren da.
Ja.
Also Holland hat da eine ziemliche Breite, und auch da darf man den, ja doch, kann man den Continental Cup vergessen, weil die werden auf jeden Fall 2 über die Rangliste reinbringen.
Den Warenhorst habe ich gar nicht erkannt, der ist ganz schön dünn geworden.
Ich habe ihn gar nicht gesehen, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ich auch nicht, weil er so dünn geworden ist. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, sind halt diese 3 Teams, da hast du jetzt Patain Benish auch schon gesagt, denen fehlen dann noch Ergebnisse auf die 12. Arman Helwig fehlt noch das eine Turnier, und Brühl Lojak, also dem Polen, den fehlt auch noch dieses eine Turnier. Das verschiebt die Liste dann auch nochmal, so wie sie da jetzt ist, ein bisschen nach unten.
Ja. Ja, da wird dann Berntsen Mohl wird eng für die Seidel Pristouts, Berntsen Mohl und so weiter da unten. Da geht es nochmal ein bisschen nach oben, weil auf jeden Fall diese Teams noch diese Ergebnisse machen. Also ist natürlich auch ein bisschen gepokert, ne? Aber die können auch, wenn sie verletzt sind, können sie sich auch einfach anmelden und dann eben nicht, ja, oder im ersten Spiel dann eben nicht antreten und kriegen dann trotzdem ihre Pünktchen und ihr Turnier da auf dem Zettel. Das heißt, ist eigentlich ungefährlich für die, genau die Teams, die du gerade genannt hast. Und dann wird es da hinten raus bisschen enger und dann gibt es da, glaube ich, auch wenig Überraschungen. Was man jetzt sagen kann mit dem Turnier, was jetzt gerade war, haben sich Evandro und Arthur eigentlich das Ganze gesaved. Die hatten noch so ein bisschen, mussten sich noch Gedanken machen mit Pedro und Guto und auch mit Renato und Vitor Philipp. So. Aber das ist jetzt eigentlich Geschichte. Also jetzt haben sie es eigentlich safe gemacht und können sich da in Sicherheit wiegen. Aber muss auch mal gucken, Alter. George und André haben einfach 19 Turniere.
Ja.
Und Evandro ja. Arthur 16. Das wollte ich eigentlich gerade übrigens noch sagen. In dem Spiel, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, nur die Highlights gesehen, ne? Aber ja. In dem Spiel von Evandro und Arthur gegen Sven und Lukas, es war unfassbar, was Arthur für Offshoulder-Schläge.
Ja, ja, doch, das habe ich, hab ich auch gesehen. Ja.
Unglaublich.
Ja.
Der greift ja von der 4 an.
Ja.
Und läuft so in-out, also läuft so ein bisschen nach außen an. Die treiben oft ein bisschen raus, die Bälle da von Evandro, ein bisschen überraschend. Und jeder denkt, der knallt das Ding jetzt Linie.
Und der hackt das Ding
dazu in der Diagonale. Und der kommt da in den Winkel. Ich weiß nicht, wie der das macht. Das ist unfassbar. Es war auch wirklich so, Lukas da jedes Mal noch ein Stück weiter rumgegangen und es war unmöglich zu verteidigen.
Ja.
Einmal hat er den voll auf die Brust bekommen und dann rübergelasert. Aber das fand ich nochmal richtig auffällig. Also diese Schläge waren nicht von dieser Welt.
Hatte ich bislang auch von ihm noch nicht so gesehen. Vor allem auch, ich hatte in Katar, ich weiß nicht, Katar hatte ich, glaube ich, relativ viel von ihm gesehen oder von den beiden. Da war es echt immer eher so Standardpass auf halb außen und er mit so einem ganz normalen Out-In-Anlauf und dann versucht sich dann der Diagonalen irgendwie durchzusetzen. So, aber ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass er viel auf der Mitte übernommen hat in der Annahme und er dadurch den Anlauf irgendwie gezwungen war oder ob er es einfach gewartet hat, bis er alles zeigt, was er im Köcher hat, was er dann jetzt da abfeuert. Also das fand ich auch beeindruckend. Und wo du es gesagt hast, ich finde es auch hier wieder beeindruckend, dass du einfach da vorne im Olympic Racer da vorne, aber auf jeden Fall in den ersten 20 Plätzen wieder auch 4 Brasis hast, ne? Und dann ja auch so ein Team wie Pedro und Guto, die sich auch, ich sag mal, relativ spät dann gefunden haben, da zusammengetan haben. Pedro jetzt auch schon mit vielen Partnern erfolgreich gewesen und da auch zeigt einfach wieder, dass er das Spiel verstanden hat, dass er ein guter Volleyballer ist. Und was mich gewundert hat, dass man Renato und Vitor Philippi jetzt so wenig gesehen hat. Ich habe mir jetzt die Listen nicht angeschaut, die Entry-Lists so, aber die waren auf jeden Fall mal vor einem Jahr präsenter als jetzt und frage mich, woran das dann liegen mag. Aber auch so auf der brasilianischen Tour hat man die nicht mehr so viel gesehen, fand ich. Ja. Die hatten so einen Peak 21, 22
oder so. Ja. Ja. Bisschen schwierig, da Einblick zu bekommen, gerade wenn das Portugiesisch nicht so ganz so gut ist.
Ja.
Da ist es etwas schwierig, aber da kann ja gerne mal jemand, der weiß, was da los ist, Bezug nehmen und uns das vielleicht mal erklären. Ja, und das ist schon krass. Also Pedro und Guto, ich habe die ja auch in Hamburg gesehen beim Elite 16, sind einfach nicht so das Team, was man jetzt, also die haben da schon das viel zum Spaß gemacht gefühlt. Pedro, ich glaube, es war der Stat irgendwie in seiner 20. World Tour Saison.
Tja, mindestens, ja.
sieht auch, also ist fit, ne? Ja. Durchtrainiert, aber du siehst ihm das auf jeden Fall an, dass der Mann 40 ist. Naja, oder 39 oder so.
Der ist mein Jahrgang. Vorsichtig.
Aber. Ah, okay, Entschuldigung. Nein, aber er sieht auf jeden Fall ein kleines, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber sieht ein bisschen verbraucht aus. Also da bist du auf jeden Fall noch frischer.
Oh, danke.
Und man muss jetzt sagen, dass die halt einfach bei Olympia dabei wären, wenn die Landsmänner nicht zu krass wären.
Ja.
Stand jetzt. Und das, wenn du dir jetzt einfach so anguckst, dann denkst du das auf jeden Fall nicht. Aber da ist einfach so viel Beachvolleyball im Blut, dass das dann doch noch reicht dafür.
Ja. Und einer aus der Familie ist auf jeden Fall dabei bei Olympia, seine Schwester, also von daher.
Ja. Ansonsten, wie gesagt, da hinten wird es so ein bisschen spannend, das können wir aber eher noch so ein bisschen einordnen, wenn dann wirklich klar ist, okay, wenn die da oben ihre Ergebnisse voll haben, ob es jetzt dann Grimald sind oder Seidel-Pristhout oder Berntsen-Mohl, die sich da den letzten Platz noch angeln. Aber da wird es auf jeden Fall für diese Teams, wenn man diese Teams jetzt mal in eine Kategorie packt, wird es vielleicht einen Platz geben, wenn es hochkommt, ne?
Genau. Und
also Amon Helwig hast du gesagt, Partain Benesch, Perosic Schweiner,
Kulojak
4, dann geht es schon Perosic 4 hoch. Also dann wird's,
Perosic Schweiner sind
ja Weltmeister. Achso, die haben schon Weltmeisterschaft, ja, stimmt. Also drei.
Drei
dann
Teams.
Die drei genau. Weg, dann ist das nächste Team, was da steht, Sherif ist Ahmed Sherif.
Ja.
Und die zu attackieren für die Teams, die ich gerade genannt habe, wird eine Hausnummer.
Ja, das stimmt. Ich hatte noch auch so raufgeschrieben, ne, die jetzt gerade so einen Run hatten, hatten wir auch kurz drüber gesprochen, Diaz Alayo, die Kubaner, die jetzt natürlich irgendwie echt auch wieder Spaß gemacht haben, da zum Zuschauen. Und Lupo Rossi hatte ich auch immer noch mal so auf dem Schirm, weil wir da, ja, weil Lupo einfach ein geiler Typ ist und die auch so einen soliden Ball gespielt haben, eine Zeit, aber ich weiß nicht, irgendeiner von beiden.
Als ich die Ergebnisse mir angeguckt habe, da haben sie jetzt zweimal die Quali nicht geschafft.
Lupo Rossi, ne? Ja, genau. Und der andere ist auch, ich weiß nicht, wer von beiden ist verletzt noch, also
zumindest was. Ja, ich glaube, der Zug bei denen ist auch abgefahren, also das ist, kann man eigentlich auch schon mal einloggen, weil Rangiri Karambula einfach auch selbst wenn sie Richtung Olympiaplätze sich kämpfen würden, Rangiri Karambula dann zu weit vorne sind.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Und dann Kötter Favar Nikolai sowieso. Ja. Das heißt, für die ist es das Stimmt, Experiment und die Trennung gescheitert. Und dann, aber gut, ist ja dann tatsächlich jetzt so, dass einfach drei dann noch vorne wegfallen und dann sind wir bei Ahmed Scherif angekommen.
Ja.
Und Diaz Alayo drücken von hinten auch nochmal, die haben auch noch 9 Ergebnisse erst. Können auf jeden Fall noch sammeln, haben gerade einen Lauf, aber wer weiß, ob die den so fortsetzen können.
Ja, das stimmt.
Das zu machen. Was sie aber auf jeden Fall haben, Diaz Alayo, die Kubaner, ist die Chance im Continental Cup das Ganze klar zu machen. Die Kubaner spielen ja im nordamerikanischen Wettbewerb mit. Da werden sich ordentlich die Köpfe eingehauen, glaube ich, zwischen
Kanada.
Also Kanada ist dabei, Mexiko macht mit und Kuba.
Ja.
Also da sind natürlich noch ganz viele andere Länder, aber das werden die Teams sein. Normalerweise USA wäre auch dabei, aber die haben immer 2 Teams über die Rangliste, dieses Jahr auch wieder. Deswegen machen die denn da nicht mit. Aber diese 3 Teams werden sich da ordentlich battlen um diesen einen Platz, den sie da machen können. Wenn jetzt Kuba das nicht irgendwie noch über die Liste schafft. Genau, und das Gleiche gilt natürlich auch für, wie gesagt, das gucken wir uns das nächste Mal genauer an, aber das Gleiche gilt auch für Südamerika, da wird auch nochmal ordentlich sich gebattelt.
Ja, das stimmt.
Da gibt es auch einige Teams, die da mitmachen können, und auch wenn man noch weiter runter guckt, Australien und Asien.
Ja.
Die ja in einem Verband sich befinden.
Ja.
Da werden sich vielleicht, da wird es nachher eher die Frage sein, ob es jetzt McHugh Burnett oder Roger Schubert machen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann auch sowas machen, dass sie das dann ausspielen oder so. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die Asiaten da mitmischen, weil einfach die zu stark sind, gerade auch Roger Schubert einfach auch gut drauf sind.
Ja.
Und dass da die asiatischen Teams jetzt nicht so viel auszurichten haben werden, weil sie sich auch noch nicht gezeigt haben dieses Jahr oder die Saison. Und dann wird das nochmal richtig spannend, was die da machen, die Australier.
Aber Horti Schubert sind jetzt da zur Zeit in 10, ne? Oder sind da zur Zeit drin?
Achso, stimmt, die sind ja sowieso drin.
Ja.
Dann
werden das mit Hubernet und.
Herzlichen Glückwunsch, aber dann Nikolaides Karatcha.
Nikolaides Karatcha, ja.
Die gibt es ja auch noch. Dann müssen die das auskloppen.
Ja, das ist also eher
ich
weiß, so.
Ich kann mir auch vorstellen, der australische Verband, die sind da jetzt alle nicht so. Also ich weiß nicht, ob das da so locker ist. Es kann auch sein, dass die ihren Helden Chris McHugh einfach nochmal hinschicken. Kann ich mir auch vorstellen. Tatsächlich.
Ja,
auch wenn das jetzt vielleicht nicht im Sinne der Athleten ist, aber der ist da eine ziemliche Größe. Obwohl, hier Nikolaides Karatcha, der eine ist halt der Sohn vom Verbandspräsidenten. Das könnte auch nochmal ein Thema werden.
Eine kleine Befangenheit bahnt sich an.
Vielleicht. Geil. Ey, da haben wir noch richtig was besprochen hier gerade, Fuxi.
Was richtig gut war, dass du mal darauf hingewiesen hast, Kötter Favar Nikolai hatte ich echt gar nicht so weit oben da damit am auf dem Schirm. An dem bin ich jetzt so vorbeigeswiped, deswegen hatte ich überhaupt Lupo Rossi da noch unten mit reingenommen bei Diaz Alayo in diesen Pool, aber das Kötter Favar Nikolai da echt die sind da wie hast du es schön gesagt, in diesem Pool der Elite Hauptfeldspieler. Sonst wirklich auch, wenn man die Liste nochmal so durchsieht, ich weiß nicht, hört sich so fies an, aber ja, Schalk Born haben irgendwie gar nicht mich gecatcht, muss ich sagen, im ganzen Race nicht bislang. Da war irgendwie wenig, was ich richtig cool fand, irgendwie, so beide einzeln, also da wird sich der Tri Born auch Der hat auf jeden Fall vorher den wettkampfstärkeren Partner an der Seite gefühlt.
Ja, ich glaube, da, also, wie gesagt, da gibt es jetzt nicht mehr so viele, bei vielen ist das Rennen vorbei.
Ja.
Gibt es jetzt nicht mehr so viele Überraschungen, die da von unten kommen werden, weil jetzt geht ja auch die Liste schon teilweise, also bis 25 oder bis Platz, bei den Männern und Frauen tatsächlich gerade bis Platz 25, da wird das schon nach oben ausgefochten und alle, die da jetzt heute, deren Namen nicht gefallen sind, die haben wahrscheinlich jetzt nicht mehr die größten Chancen, da noch was auszurichten. Es sei denn, sie haben, also das geht natürlich für alle, wenn sie jetzt die großen Breakouts haben, also den Qualis, wir haben es gerade gesagt, die Quali ist nicht voll. Also wenn du da in der Quali bist, in Elite 16, dann kannst du natürlich noch den großen Wurf machen und das auch zwei oder dreimal.
Hast du die Quali gerade auch?
Dich dann immer noch vor. Nebendran.
Wer ist denn wieso? Eins.
Bei der Quali, die jetzt kommt.
Ja.
Die ist Alayo.
Ach krass, okay.
Kuba. Haben auch wieder ein schönes Freilos. Drei Freilose gibt es. Was ist das denn?
Bei den Männern?
Ja.
Ach krass, ich dachte im ganzen Turnier selbst drei Freilose, aber okay.
Nee, nochmal ein paar Rückzieher. Also Diaz Alayo, Evans Badinger und Herrera Gavira sind schon die Runde weiter.
Ach krass.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Berntsen Mohl spielen mit. Seidel Pristhaus auch mit, ne? Die können sich da auch nochmal ein bisschen ranarbeiten an
Sherif. Ja,
die aber ja auch, Moment, mit Sherif nicht da sind zum Beispiel.
Ah, okay.
Brauchen sie nicht. Brauchen sie nicht. Ja, wir werden das jetzt ganz genau verfolgen ab jetzt. Jetzt haben wir hier den Stand, den Überblick und es kann natürlich auch noch vieles passieren, was wir jetzt nicht voraussehen können. Und es sind auch, wir haben jetzt natürlich nur die spannenden Races angeguckt. Wir können uns gerne in den nächsten Wochen nochmal die einzelnen spannenden Fälle da oben drin angucken. Keine Ahnung, mir springt jetzt gerade Hurl Horst ins Auge.
Ja, total.
An 12 im Olympia, in der Olympia-Quali gerade stehen. Wie das denn eigentlich passieren kann und was da dahinter steckt. Also da gibt es auch einige, wo man jetzt so denkt, das ist unfassbar. Also Herrera Vira sind an 8 der Weltrangliste.
Ja, das ist richtig nice.
Das ist unglaublich.
Ja.
Aber richtig, richtig nice. Und da ist wirklich einer 40 diesmal.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der ist sogar 43 wahrscheinlich.
Ja. Also das gibt's auch noch. Sehr schön.
Cool.
Dann Sebastian Fuchs.
Max,
vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Und wir sind jetzt mittendrin. Und das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Continental Cup ein bisschen generell. Und dann sind bestimmt auch wieder spannende neue Storylines geöffnet. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Fuchsi.
Ciao, bleibt gesund.